Wow. Hey, wie genial ist es, wirklich in der Gegenwart Jesu zusammenzukommen, Gott anzubeten. Ich habe immer noch dieses Glas hier immer im Blick und ich möchte noch kurz eine prophetische Handlung machen. Ich möchte einfach das Glas umdrehen. Und für mich war dieses Bild eben, Günther, jetzt ist die Zeit, wo es eine neue Zeit, dreht es um und eigentlich erst, wenn wir es umdrehen, so ist ja das Glas nicht wirklich brauchbar, nutzbar, sondern es muss ein Shift, eine Veränderung umgedreht werden, damit man es gebrauchen kann, zu dem es gemacht ist. Ja? Und Gott ist da dabei und er wirkt es und tut es auch unter uns. Es ist so genial, unseren Gott anzubinden, so ich das Glas, stelle ich mal jetzt kurz hierher. Das ist so ein Vorrecht. Wisst ihr, warum liebt es Gott, dass wir ihn anbeten? Was wäre eure Antwort? Bitte? Weil wir geschaffen sind zur Anbetung, ja? Freut es Gott, wenn wir ihn anbeten? Ja, Halleluja, super. Braucht er's? Ja, ist eine spannende Frage. Braucht er's? Gott hat in sich keinen Mangel, ja, und trotzdem freut er sich. Aber wisst ihr, worüber sich er am meisten freut, wenn wir ihn anbeten? Ich weiß nicht, ob ihr den Satz schon mal gehört habt. Wir werden zu dem, was wir anbeten. Im Negativen, aber auch im Positiven. Und deshalb liebt es Gott so sehr, wenn wir ihn anbeten. Natürlich, nochmal, auch er freut sich drüber, aber er freut sich so sehr um unsretwillen. Um dein und meinetwillen, weil wir, wenn wir ihn anbeten, nach 2. Korinther 3, Vers 18, wenn wir das Angesicht des Herrn anschauen, und das geschieht ja in der Anbetung, da gucken wir mal weg von dem, was alles in der Woche war. Ich weiß nicht, wie eure Woche diese Woche für euch war. Ich hatte manche herausfordernde Erlebnisse diese Woche. Und dann ist es so genial, da geht es nicht darum, das, was war, einfach wie unter den Teppich kehren. Das gehört auch zu unserer Realität dazu. Aber wir machen uns nochmal in der Anbetung bewusst, wer an unserer Seite ist, wer mit uns ist. Und da sprechen wir über diese Lieder Wahrheiten aus und da... Also mir geht es immer so, da verändert sich was. Das ist wie eine neue Herzenspositionierung. Und daher ist Anbetung auch so wichtig. Und daher, egal jetzt mit welchen, das sind ja unterschiedliche auch Generationen, mit welcher Art von Liedern, das ist nicht der Point. Aber durch Anbetung werden wir zu dem, was wir sind oder was wir in Jesus wirklich auch sind. Nur so einfach kurz noch ein Gedanke. Hey, was beschäftigt uns heute jetzt in dieser Message? Ich werde gleich, können wir die Präsentation starten? Ich möchte, bevor ich gleich das Thema verrate, möchte ich mit euch noch, oder oh, steht schon, muss ich gleich weitermachen. Ich hatte mal diesen Impuls, und das möchte ich kurz geschwind zur Ermutigung sagen. Wir alle leben ja, ich glaube, das stimmt mir einfach zu, in herausfordernden Zeiten. Ja? Zeiten von Erschütterung, Corona war... Hoffentlich war es. Ukraine-Krieg, andere Themen, auch ganz persönliche Dinge. Und ich glaube, ohne, da geht es mir null drum, mein Herz ist null besetzt in dem Punkt von Angst. Aber ich glaube nicht, dass wir einfach nur sagen können, naja, das, was vor uns liegt, das wird alles nur chillig und grüne Wiese. Versteht ihr? Schöne Blumenwiese. Hey, das Wort Gottes sagt auch, dass herausfordernde Dinge kommen und Erschütterungen. Aber ich habe hier kurz eine Matheaufgabe. Wer von euch ist gut in Mathe? Hey, ihr Schüler, könntet ihr das rechnen? Oh, gar nicht so schlecht. Also es kommt wohl raus, 107, aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht nachgerechnet, sondern nur aus dem Internet raus. Warum bringe ich am Anfang von der Predigt euch eine Matheaufgabe? Klammerrechnen. Das war einfach mal ein Bild, wo ich plötzlich mal hatte. Wisst ihr, das, was alles innen ist in dieser Aufgabe, das ist nicht unwichtig. Das gehört auch zu der Aufgabe dazu. Aber die entscheidenden Faktoren sind ja die Klammern. Ja? Darin entscheidet sich, was dann wie zusammengefasst wird oder wie was gerechnet wird. Und für mich war einfach das Bild, und das kurz als Ermutigung, auch wenn da drin manchmal Chaos ist und manchmal ein Durcheinander ist. Wichtig ist die große Klammern drumherum. Und da sagt das Wort Gottes, oh, das könnt ihr jetzt schlecht lesen, gell? Dann lese ich es hier einfach vor. In Offenbarung 1, Vers 8 heißt es, da sagt Jesus, ich bin das A und das O, Alpha und Omega, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Oder dann noch in Hebräer 12, Vers 2, lasst uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Was will ich jetzt damit sagen? Jesus selber ist die große Klammer um das herum. Und das macht mein Herz zuversichtlich. Er ist die große Klammer der Weltgeschichte. Auch wenn da drin manche rumarbeiten und manche auch rummurksen in dieser Weltgeschichte. Aber Jesus wird zum Ziel kommen. Er ist die große Klammer auch deines Lebens. Und das hat mich nochmal so, wo ich dann sage, ja, okay, es ist manches herausfordernd. Aber das Bild mitzunehmen, sagen, da heißt es, Jesus, du bist der Anfänger und Vollender oder Alpha und ihr wisst ja, Omega ist der letzte Buchstaben im griechischen Alphabet. Also die große Klammer letztendlich drumherum. Und das möchte ich euch einfach so als Ermutigung auch weiter sagen. Eine Handbewegung, mit der, da hoffe ich, da denkt ihr, wenn ihr an die Predigt denkt, nach. Diese hier. Was, also diese Handbewegung. In Apostelgeschichte 12 wird mal berichtet davon, dass Petrus war ja im Gefängnis. Ja? Und Jakobus wurde ermordet. Also genau. Und Petrus saß im Gefängnis. Die Gemeinde hat für ihn gebetet. Was geschah mit Petrus? Auf wundersame Weise kam er frei. Wie kam er frei? Interessant war, er war da im Knast, im Gefängnis, und dann heißt es, wenn er das Apostelgeschichte 12 mal lest, er saß da im Gefängnis, wahrscheinlich schon müde, malträtiert von allem, was da war. Vielleicht auch, er wusste vielleicht, dass Jakobus ermordet worden ist. Vielleicht dachte er auch, vielleicht war das meine letzte Nacht. Aber die Gemeinde hat gebetet. Und dann heißt es da, und das ist interessant, dann kam ein Engel des Herrn in das Gefängnis und er stieß Petrus in die Seite, oder? Apostelgeschichte 12, 7, stimmt das? Er stieß ihn an die Seite und dann wachte er auf und dann ist er mit ihm raus. Hey, du und ich, wir sind, Gemeinde ist dazu da, einander immer wieder die Hände aufzulegen, einander zu segnen. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir auch gegenseitig uns mal eine reinge... Wisst ihr, wie ich meine? Also einfach als Bild und sage, wake up, also wach auf. So wie der Engel zu Petrus, der sich schon mit der Situation abgefunden hat, wie es war, dass der Engel gekommen ist und ihm so in die Seite ein bisschen geschlagen hat. Also ihr wisst, wie ich meine, nicht verletzend, sondern aufwächen. Hey, wach auf. Und darum geht's. Ich möchte mit euch kurz nachdenken heute. Hallo, wach, Aufruf zur Wachsamkeit. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir in dieser Zeit enorm, enorm brauchen. Wir werden gleiche Bibelstelle angucken. Jesus war das so auf dem Herzen, diesen Aufruf zur Wachsamkeit, besonders am Ende seines Lebens. Das war das mit das Hauptthema bei seinen Abschiedsreden, dass seine Jünger nicht pennen. Weil das ist die Gefahr. Und wisst ihr, ich sage immer wieder, weiß, da gibt es theologisch auch so ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen, aber wenn wir zuerst mal in Christus sind, das Heil, das Vergebung, das ewige Leben, das kann uns niemand rauben, das haben wir. Ja? Das ist ein Geschenk der Gnade, absolut. Und dass wir mal in Ewigkeit bei Christus sein werden. Und wenn ich jetzt mich in die Rolle des Widersachers hineinversetzen würde und würde sagen, welche Strategie fahre ich, um den Jüngerinnen und Jüngern Jesu die Flügel zu stutzen? Ich kann sie zwar nicht mehr aus dieser ewigen Gemeinschaft mit Jesus rausreißen, aber ich kann eines tun, ihnen ein paar Schlaftabletten reinmischen, einlullen, sie müde machen. Und ich rede jetzt nicht nur Vielleicht sitzen hier auch drin, die sind wirklich ein Stück müde von den Umständen ihres Lebens. Und ich rede hier nicht von oben herab, das sagt, hey, komm, halb so schlimm. Ich rede hier nicht von diesen Müdigkeit, die wirklich das Leben manchmal, weil es herausfordernd mit sich bringt. Ich rede von einer geistlichen Müdigkeit, von einer Eingefahrenheit, von einer Eingelulltheit. Und es ist, wie gesagt, es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig zur Wachsamkeit aufrufen. Dass wir in Liebe, auch nicht von oben habe, aber in Liebe auch manchmal sagen können, nicht nur, oh, du armer, sondern sagen, jetzt steh auf, wach auf, nimm das, zu was du berufen bist. Ich möchte mit euch folgendes Wort teilen. Und interessant ist, wenn wir ein paar Bibelstellen anschauen werden, Jesus war das wichtig und wir finden das aber, der Aufruf zur Wachsamkeit, wenn ihr das mal, müsst ihr nur Konkordanz mal gucken, wo überall wach oder wach sein, manche, das ist eigentlich das gleiche Bild von nüchtern sein, das ist ja das andere Bild von eben nüchtern im Gegensatz zum besoffen, also betrunken, ein bisschen dulla irgendwie sein. Und es liest du bei Jesus, Paulus, Petrus und Johannes. Alle haben das auf dem Herzen, weil sie genau das erkennen, dass das eine große Gefahr ist. Und ich möchte mit euch jetzt diesen Text teilen. Markus 13 auch, gehört auch zu den Abschiedsreden Jesu im Markus-Evangelium. Und da heißt es, sagt Jesus, denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschen so nahe bevorsteht. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Machen wir kurz hier schon einen Punkt. Ist eigentlich fast ein bisschen wie so ein Widerspruch, oder? Also auf der einen Seite sagt Jesus, wenn ihr den Feigenbaum anschaut, die Zweige, wie die sprießen und so weiter, dann wisst, dass ihr bald Sommer ist. Also es gibt Zeichen, es gibt Hinweise, sagt er. Und genauso ist es, wenn ihr diese Dinge geschehen seht, die ihr dann aufzählt später, dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschen so nahe bevorsteht. Also das ist dieses, hey, high attention, seid aufmerksam, guckt die Dinge gescheit an, erkennt es. Aber er nimmt jeglicher komischen, endzeitlichen Spekulation, aber auch gleichzeitig wieder den Wind aus dem Segel, wo er sagt, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn und der Vater weiß es. Und es ist interessant, wo wir manche, da gibt es ja viele Theologien irgendwie, wann jetzt ganz genau Jesus wiederkommt. Er kommt, er wird kommen. Wir sehen, und das ist mein tiefer Eindruck, ohne dass ich da endzeitlich der Durchblicker bin, aber es verdichten sich Dinge. Und ich glaube, so viel Zeit ist es nicht mehr. Es verdichten sich die Dinge. Das hat angefangen 1948, nur kurz ein Ding, Wiederherstellung Israels, das Zurückrufen, was da alles geschieht. Und dann ganz viele Dinge, die wir in unserer Gesellschaft sehen. Ich weiß nicht, na, das würde zu weit, das geht zu weit reden, googelt mal, ob ihr das, da hat 19, ich habe mal kürzlich, Ingolf Elzel hat mir, war ich mal bei einer Predigt von ihm, schon vor vielen Jahren, und er hat eine Prophetie von einer Frau aus Norwegen, weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt, 90-Jährige, und hey, das ist schon krass, ja, wo wir da, also daher, wo wir da stehen, aber wichtig ist, verliert euch nicht in der Spekulation, sondern seht euch also vor und seid wachsam. Ich glaube, Wachsamkeit ist eigentlich, da geht es nur unabhängig davon, kommt jetzt Jesus in ein oder in 5 Jahre oder in 50 Jahren. Wachsamkeit ist ein Lebensstil von Jünger und Jüngerinnen Jesu. Das will Jesus damit sagen. Also das gehört zu eurem Lebensstil dazu. Ich muss noch ganz kurz eine Anekdote erzählen zum Thema Wachsamkeit und Jesus erwarten. 2015 waren wir als Gemeinde oder mit 25 Leuten aus der Gemeinde in Israel. Und wisst ihr, wann wir dort waren? Wir waren zum Laubhüttenfest dort. Wisst ihr, wann wir dort waren? Da war Blutmond. Und es war so, dass es da ein paar Prophetien gab mit dem Blutmond. Und ihr, vielleicht wisst ihr das, was ich mir gut vorstellen kann, mit eben in diesen 3 jüdischen Festen, Pessach, Schawot und Sukkot, Laubhüttenfest, sind ja die drei großen jüdischen Pilgerfeste. Und wir wissen, an Passa ist Jesus gestorben. Und also Kreuz und Auferstehung. Schawot ist Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Und viele Ausleger denken, Sukkot ist auch das Ende vom Erntefest. Also es ist das letzte Erntefest im Herbst. Und Sukkot ist ein riesen Freudenfest. Und viele sagen, das könnte der Zeitpunkt sein, in diesem Festzeit, wo Jesus wiederkommt. Also wir waren in Sukkot in Israel. Es war Blutmond, da haben wir noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, aber da war es Prophetien. Und wir haben zu unserem Reiseleiter gesagt gehabt, wir gehen, und dann genau, wo wenn Jesus wiederkommt, wo tritt er zuerst hin? Ölberg. Wir haben zu unserem Reiseleiter gesagt, wir gehen an dem Morgen oder in der Nacht, wo dieser Blutmond ist, so gegen 4:30 gehen wir auf den Ölberg. Dann hat er gesagt, ihr seid abgedreht. Also, und dann haben wir gesagt, wir fahren auch alleine. Ja, wir hatten so Minibusse und gesagt, wir sind jetzt. Und dann hat er gesagt, nee, das kann ich nicht verantworten irgendwie mit euch, da in Jerusalem rumfahren mit den Busse alleine. Dann ist er halt mitgegangen. Hey, und dann sind wir da hochgekommen morgen um 4:30 auf den Ölberg. Und ich war brutal überrascht, da war Highlife. Es war nicht nur unsere einzige Idee. Und was ich da besonders erlebt habe, war, da waren Chinesen, also vor allem Asiaten. Hey, Gott tut gerade unter den Asiaten enorm, enorm viel. Wenn wir darüber reden, dass Reich Gottes hier auf Rückzug ist, immer mehr Leute aus der Kirche austreten, ja, das mag sein, dass wir hier entspannt, obwohl ich auch nach wie vor für unser Land hier absolut Hoffnung habe. Aber wir vergessen manchmal, dass Gott in anderen Ländern dieser Welt, die über Jahre verschlossen war, nur Stichwort China und Iran, dass da Dinge geschehen. Wenn du mal mit Leuten redest, die da näher dran sind, da sagst du, hey, Gott, du bist am Wirken. Ja? Also, es waren viele Asiaten dort. Und wisst ihr, wie die dort waren? Vor allem die Frauen waren das dort. Da war ein Gesang, ein Lobpreis in verschiedene Sprachen, und sie hatten Festgewänder an. Und ich stand da dann alleine, habe mir ein bisschen von unserer Gruppe abgesetzt, da ein bisschen, und habe die Szenerie beobachtet. Und habe gesagt, Jesus, wie denkst du da jetzt drüber? Und dann war, wie Jesus sagte, ja, ein bisschen, also das sind meine Worte, ein bisschen abdreht, aber weißt du, Günther, ich freue mich so drüber, weil das zeugt etwas, dass diese Menschen eine sehnsüchtige Erwartung haben, dass ich wiederkomme. Und als ich das so wahrgenommen habe, bin ich damit eingestiegen in Lobpreis. Und die haben dort getanzt. Und dann ist es irgendwann Morgen geworden. Und wir sind dann zwar wieder heim. Und ich habe mich auch gefreut, meine Kinder wieder dann zu sehen. Aber das war echt so ein Ereignisthema. Wann kommt er? Und diese Erwartungshaltung. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen diese sehnsüchtige Erwartung. In Römer 8 heißt es, die Schöpfung seufzt auf die Offenbarung der Kinder Gottes, dass Jesus wiederkommt. Und dann aber nicht nur darin zu verhaften, sondern diese Spannung auszuhalten und sagen, ich habe diese Erwartung, aber Jesus, bis du kommst, lebe ich für dein Reich. Ja? Thema Wachsamkeit, das waren wir eigentlich. Seht euch also vor, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie ein Mann, der verreist, bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder Mitternacht oder am ersten Hahnenschrei oder früher Morgen. Seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Ich sage es euch allen, seid wachsam. Nehmt mal nur den zweiten Teil. Ihr habt es fett gemacht. Seht ihr, wie oft kommt dieser Aufruf? Fünfmal. Das war wie wenn Jesus sagt, seid wachsam. Da. Denkt dran, seid wachsam. Hey, das muss uns was sagen. Und ich möchte heute, und es ist null, dass ich sage, das sind alle Aspekte, wo ich empfinde, was Wachsamkeit ausmacht, beinhaltet. Ich habe mal 4 Sachen rausgegriffen, die ich kurz rüberbringen möchte, wo ich empfinde, dass Gott uns wachsam, also wo Wachsamkeit ist jetzt erstmal ein Überwort, worin sollen wir denn wachsam sein? Ja, Worin sollen wir wachsam sein? 4 Sachen. Ich habe es hier aufgeschrieben im Thema Glauben, Lieben, Denken und Prioritäten setzen. Diese 4 Dinge möchte ich kurz mit euch beleuchten. Glauben, Lieben, Denken und Prioritäten setzen. Das Erste, wachsam sein im Glauben. Wisst ihr, die Beziehung zu Jesus, ich weiß nicht, wann deine Bekehrung war oder wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, die Beziehung zu Jesus ist die Quelle deines Seins und deines Lebens. Und das ist immer wieder das, und Glaube heißt ja nicht, ich glaube nur in irgendetwas, sondern Glaube im biblischen Sinne ist ein Beziehungsbegriff, das heißt Vertrauen. Glaube kannst du eigentlich übersetzen mit, ich vertraue, da ist Beziehung letztendlich da. Und die Frage ist da drin, wenn wir in diesem Glauben mit unserem lebendigen Gott stehen, dann gibt es immer wieder, und das war ja von Anfang an in 1. Mose 3, das war ja diese Strategie des Widersachers, uns aus diesem Vertrauensverhältnis herauszulösen. Stimmt's? Sollte Gott wirklich gesagt haben, meint er es wirklich gut mit euch, Adam und Eva? Ja, indem er euch das Verbot da gegeben hat, von der Frucht zu essen. Also das Thema Torpedieren von tiefem Vertrauen in was? In dem, dass Gott gut ist und dass seine Verheißungen wahr sind. Vertrauen und Glauben, das ist immer wieder das, wie bin ich wachsam in dem Thema Vertrauen, in den Zusagen Gottes. Hey, hier heißt es in 1. Korinther 16, ja vorher gesagt, Paulus und andere greifen das Thema auf. Paulus sagt in 1. Korinther 16, 13, seid wachsam. Und dann sagt er auch, haltet unbeirrt im Vertrauen fest, seid mutig und seid stark. Hey, wie viel ist von diesem Glauben, von diesem Vertrauen vielleicht auch durch gewisse Umstände, Enttäuschungen, andere Dinge, nennt man so auf Schwäbisch, zusammengeschnurzelt? Ja? Kennt es vielleicht das Bild von einem Luftballon, der prall gefüllt ist? Wenn man den dann 3-4 Tage irgendwo im Zimmer hängen lässt, dann ist er noch so ein bisschen, ja? Und ich sage das nicht im Sinne von verurteilend und richtend, bitte so nicht verstehen, sondern ich will nur, dass wir eine ehrliche Selbstanalyse machen, sagen, wie weit ist es mit meinem Vertrauen in meinen Gott bestellt und was braucht es im Sinne von Wachsamkeit, dass der Heilige Geist meinen Glaubensluftballon wieder aufbläst, mein Vertrauen in meinen lebendigen Gott. Wisst ihr, Hebräer 11, haben wir jetzt nicht die Zeit. Viele kennen das. Lest dieses Kapitel, das ist das Kapitel des Glaubens, wo es immer wieder heißt, durch Glauben, durch Vertrauen, also Wachsamkeit. Mal ganz, ganz ehrlich, und da meine ich nicht frommes Gerede mit ein bisschen miteinander, sondern wirklich ehrlich und zu sagen, wie weit ist der Pegel meines Vertrauens in meinen Gott? Und die Frage ist, wie kann der Pegel des Vertrauens meine Wachsamkeit hinsichtlich meines Glaubens zunehmen? Durch was? Und jetzt kommt eine ganz Hammer-Offenbarung. Jesus sagt, wacht nun und betet zu aller Zeit. Wachsamkeit und nicht Gebet. Leute, wir müssen es echt befreien von irgendwie Gebet als Pflichterfüllung. Gebet ist Beziehung und Begegnung mit meinem lebendigen Gott. Und ich glaube, betende Menschen sind wachsame Menschen. Da ist etwas, wo Menschen vielleicht, ich spüre das manchmal, wenn ich mit Leuten rede, die nie auf der Bühne sind. Aber wenn ich mit ihnen rede, dann merke ich plötzlich, da ist eine Weisheit. Und wenn du genauer hinguckst, dann ist es jemand, der wirklich, wirklich viel, viel im Gebet ist. Und nochmal, nicht weil er es muss, nicht weil man da ein Häkchen, hey, wenn du vom heutigen Tag an nie wieder betest, Gott liebt dich keinen Millimeter weniger. Seine Liebe ist nicht in deinem Gebet, darum geht es gar nicht, dass du vor Gott was tun musst, sondern wenn dir wichtig ist, wachsam sein im Glauben, dann ist Gebet hier das eine. Das andere ist eben, klar, ihr habt es gemacht, wenn man Wort Gottes proklamiert. Auch das stärkt meinen Glauben. Und wisst ihr, was auch ein Glauben wachsam erhält, ist immer wieder Erinnerung. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hey, dort, wo deine Vertrauen in Gott, ob er gut ist, Vorher hat es auch jemand da gebetet und hat gesagt, hey, wir haben so viel Grund auch zu danken. Und das sich bewusst zu machen, das stärkt wieder ganz neu meinen Glauben. Wo habe ich denn Gott, wenn ich zurückblicke, in meinem Leben denn eigentlich schon erfahren? Abendmahl. Warum feiern wir Abendmahl? Ich weiß nicht, wie ihr es hier habt. Wir machen es in der Regel einmal im Monat. Was ist Abendmahl? Warum sagt Jesus, tu das zu meinem Gedächtnis? Zur Glaubensstärkung, zur Vergewisserung, dass du im neuen Bund lebst. Und dann müssen wir wissen, was heißt es, im neuen Bund zu leben. Also ich kann ermutigen, ich mache das doch wöchentlich, manchmal auch zweimal in der Woche morgens, bevor ich starte, feiere ich das Abendmahl und vergewissere mich und sage, Jesus, ich stelle mich auf dem, was du getan hast. Hey, Glaube, Vertrauen. Ihr habt ja die ganze Diskussion mitbekommen mit dem ganzen Thema in die Ukraine, was soll man jetzt liefern, schwere Waffen, leichte Waffen, ausgemusterte Waffen, verrostete Waffen und was weiß ich was. Ich will da jetzt gerade gar nicht diskutieren darüber. Wisst ihr, was unsere schwerste Waffe ist? Das ist die Waffe des Gebets. Ich war am Montagabend mit verschiedenen Leitern hier aus der Region, Stuttgarter Region, zusammen. Und dann hat, ich weiß nicht, ob ich darf das sagen, weiß nicht, ob jemand von euch Ortwin Schweizer kennt, der war lang in dem Leiter von dem Wächterruf dabei und er war da mit dabei. Ortwin ist jetzt Mitte 80. Und wir waren im Gebet. Auf einmal steht er auf, der Mann, und sagt, und jetzt bete ich, da war ja jetzt dieses, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Situation ist, da ist ja dieses Azov-Stahlwerk in Mariupol, wo ja die ganze eingeschlossen sind, auch noch Zivilisten. Und da hat er gesagt, und jetzt stehe ich hier auf und spreche im Namen Jesu, dass alle Dunkelheit weichen muss. Und wir nehmen jetzt die Waffe des Gebets und sprechen aus, dass hier Menschen befreit werden und rauskommen aus dieser Hölle. Und es hat mich neu beeindruckt, ein 85-jähriger Mann. Und das meine ich mit Glaube, mit Vertrauen. In 1. Petrus 5, Vers 8, auch ein bekannter Vers, sagt Petrus jetzt, wir haben Jesus, wir haben Paulus, wir haben Petrus jetzt, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Hey, der versucht zu verschlingen, uns zu berauben durch Vertrauen. Wisst ihr was? Eines habe ich noch vergessen, was glaubensstärkend ist. Das ist das, was ihr heute Morgen auch macht. Gemeinschaft. Das sehe ich mit durch die Corona-Zeit eines der herausforderndsten Dinge für die Gemeinde Jesu. Wir leben in herausfordernden Zeiten und dann gelingt es dem Widersacher noch, Menschen aus Gemeinschaft herauszulösen. Oder wir lassen uns herauslösen und meinen, wir kriegen alles selber gebacken. Leib Christi war nicht eine menschliche Erfindung, sondern Gott wusste, dass wir einander brauchen. Wie mein Predigerbuch das heißt, eine zwei- oder dreifache Schnur reißt nicht so leicht. Und da brauchen wir einander. Gemeinschaft, Leben in Gemeinschaft. Ich möchte kurz noch die anderen, das geht da gleich mit rein, in der Liebe. Wachsam sein in der Liebe. Vielleicht denkt ihr, Günther, was heißt das jetzt hier, wachsam sein in der Liebe? Ich bin deshalb drauf gekommen, weil in Matthäus 24, Vers 12, ist auch Endzeitrede Jesu, da heißt es auch am Ende, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Also erkalten ist auch ein anderes Bild für schläfrig werden, für abnehmen. Also erkalten ist einfach, ja, wenn ein Feuer gebrannt hat, wisst ihr, wenn man ein Lagerfeuer macht, dann brennt es und dann irgendwann erkaltet es und verlöscht es dann. Und Jesus sagt hier, bei den meisten wird die Liebe erkalten. Jesus beschreibt hier einen Zustand von, was heißt denn erkalten? Wenn meine Liebe zum anderen erkaltet ist, was ist es dann? Dann ist der andere mir gleichgültig. Dann ist der andere mir gleichgültig. Und das sagt Jesus hier und sagt, wachsam sein in der Liebe. wo Unversöhnlichkeit da ist und ich lasse es einfach laufen, dann ist es ein Akt von, dass Liebe erkaltet. Wenn ich nicht unter die Kraft die Vergebung komme und ihr glaubt's, doch, vielleicht schon auch, nicht überall, wo ich rumkomme. Ich habe echt Kontakt zu vielen Pastoren. Da war nicht nur die Corona-Zeit eine bescheidene Zeit insgesamt, sondern was dann noch passiert ist, eben, das wisst ihr auch, die ganzen Streitereien und andere Dinge, die aufkommen, aber nicht mal nur wegen Corona, sondern da kommt Druck von außen und dann poppen irgendwelche Konflikte, alte Konflikte hoch und zerstören eine Gemeinde von innen heraus. Seid wachsam in der Liebe, darf ich euch das so ermahnend sagen, also positiv ermahnend. Seid wachsam in der Liebe und erkennt, was der Herr da für euch hat. Nochmal auch, ich habe vorher gesagt, betende Menschen sind wachsame Menschen und ich glaube, liebende Menschen sind auch wachsame Menschen. Da gibt es noch ein lest es vielleicht sonst selber. Ich guck mal gerade. In 2. Timotheus 3. Lest es selber mal. Schreibt es sonst euch auf. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Da schreibt Paulus genau das, wie das aussieht, wenn die Liebe erkaltet, auch in der Gemeinde. Das ist echt so auf dem Herzen. Seid wachsam im Glauben, im Vertrauen. Seid wachsam in der Liebe. Das dritte: Seid wachsam in unserem Denken. Leute, wir sind viel mehr infiltriert von dem Zeitgeist, von dem Denken, das in der Welt geschieht, als wir es glauben. Paulus sagt hier ins Kolosser 2, Vers 8, das war der Vers da dazu, den ich mit euch kurz teilen möchte. Lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen und anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern beruht nur auf menschlichen Überlieferungen und entspringt den Prinzipien dieser Welt. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Er spricht ja, da steht damals so, von Philosophien, von Weltanschauungen einfangen. Und einfangen heißt euer Denken damit infiltrieren. Und ich rede jetzt nicht über, das ist nicht mein Thema jetzt da, wie sieht man alles Corona und mit dem allem Ding hier. Mir geht es eher um grundsätzliche Weltanschauungsfragen. Wisst ihr, weil, das darf ich schon deutlich sagen, Mainstream ist nicht oder häufig nicht Kingdom Stream. Der Mainstream der Gesellschaft ist nicht unbedingt oder oft nicht Reich Gottes Stream. Und deshalb ruft uns die Bibel immer wieder auf, Gemeinde als nicht nur, ich hoffe, es kommt richtig rüber, das wäre zu wenig nur Hauptsache dagegen. Das geht mir nicht, sondern wir leben eine Kontrastgesellschaft. Wir leben Reich Gottes, versuchen es zu leben mit all unserer Begrenzung, die wir auch haben, aber wir leben die Prinzipien des Reiches Gottes und stehen da dafür auch ein. Und es soll eine, nicht nur dagegen, sondern das soll eine werbende Alternative sein, wo es Leute sagen, so kann man auch leben. So kann auch Hoffnung oder so wird Hoffnung für mich spürbar und erfahrbar. Paulus sagt hier, lasst euch hier nicht einfangen. Ich sage mal so, was könnten, so ganz kurz nur auch, lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen. Was sind so Weltanschauungen? Das sind solche auch Glaubenssätze. Zum Beispiel, hast du was, bist du was. Auch das ist so ein Ding. Jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Verwirkliche dich selbst. Hol raus, was du kannst. Das sind so Dinge. Oder auch, und das finde ich auch wichtig, alles, was sich gut anfühlt, ist okay. Das sind Weltanschauungen, das sind ja grundsätzliche Weltanschauungen. Und da gilt es auch, wachsam zu sein und zu sagen, hey, was sagt das Wort Gottes dazu? Und wo müssen wir uns auch einfach immer wieder hinterfragen und sagen, wo sind wir auch schon ganz schön viel in unserem Denken damit mit beeinflusst? In Christus ist alle Weisheit. Und jetzt noch kurz zum Letzten, zum Schluss. Wachsam im Setzen von Prioritäten. Wisst ihr, Gott hat diese Welt wunderbar geschaffen und das schicke ich ganz bewusst voraus. Auch mit dem einen Grund, dass wir genießen dürfen. Mit dem Thema wachsam von Prioritäten, da wurde sicherlich auch manchmal von Kanzeln ganz schön viel frommer Druck erzeugt. Noch auch immer mehr, gib ihm immer noch mehr. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das da damit gemeint ist. Hey, Gott hat uns Zeiten gegeben oder gibt uns diese, hey, wenn man jetzt hier im Frühling durch die Natur läuft, Hammer, super, sei da dankbar. Wenn ich nach einem guten Mittagessen auf dem Balkon sitze mit meinem Espresso, ich genieße das. Hey, wir sind nicht geschaffen in einem frommen Hamsterrad. Das meine ich nicht mit Setzen von falschen Prioritäten. Überhaupt nicht. Was meine ich damit? In Lukas 21, 34, da sagt Jesus, da geht es wirklich um einen grundsätzlichen Lebensstil. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben, vor übermäßigen Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Und jetzt ist ein anderes Bild für Einlullen oder müde sein. Sonst wird euer Herz abgestumpft. Eben, wachsame Leute sind empfängliche Herzensleute. Sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden. Das ist auch wieder der Tag, wenn er wiederkommt. Jesus spricht hier einen Lebensstil an, der einfach grundsätzlich falsche Prioritäten hat. Er spricht hier von einem ausschweifenden Leben. Von einem Leben, das eben tatsächlich nur um sich selber drehend ist, mit übermäßigen, hey, doch schön ein Viertel zu trinken mal. Das verbietet hier Jesus nicht, sondern er spricht vom übermäßigen Weingenuss. Also Genuss kann auch zum Götze werden. Und dieses um mich selber drehende und dieses ausschweifende Leben, also wo man einfach, wir haben einfach nur unser paar Jahre zur Verfügung, unsere 24 Stunden. Und die Frage ist, wo und für was setze ich es ein und für was will ich auch leben? Nochmal, ich will das so deutlich machen, das Erste, was der Mensch nach seiner Erschaffung erlebt hat, war den Schabbat, wo Gott sagt, hey, genieß mal die Gemeinschaft mit mir. Schaffen tun wir wieder am Montag. Ja? Oder eigentlich, da war es Schabbat, Samstag, Sonntag. Ihr wisst, wie ich das meine. Ich möchte das mal am Beispiel deutlich machen. Vielleicht mehr für die junge Generation. Aber wer weiß, vielleicht machen das manche Ältere auch. Wir dürfen gern mal einen Film mal angucken. Das meine ich jetzt damit gar nicht. Gestern habe ich auch mit meiner Frau einen Film anguckt und hinterher dachte ich, also die Zeit hätte ich auch anders verwenden können. Um das geht es mir nicht. Ich hänge da null der Moralische raus. Aber ich sehe das schon. Du kannst auch dein Leben, das hat ein anderer Prediger mal gesagt, das fand ich nett, du kannst auch dein Leben vernetflixen. Stimmt's? Man kann, nochmal, du darfst da mal, aber hier geht es immer um die Frage der Prioritäten. Du kannst dein Leben vernetflixen. Aber jetzt noch ein anderes Thema von Priorität. Hier kann ich das ja ein bisschen im geschützteren Raum sagen und es ist auch nicht im Livestream. Wir haben ja auf unserem Gemeindegelände so einen kleinen Sportplatz noch daneben. Und das sind Kinder in der Umgebung. Und die spielen da ab und zu ein bisschen Fußball. Und ich rede nicht von Jugendlichen, sondern wirklich von kleineren Kindern. Und es ist doch so genial, wenn die Kinder eben nicht nur hinter der Klotze sitzen, sondern rausgehen und spielen. Und dann gibt es Nachbarn, die im Nebenhaus wohnen. Und es sind Leute, die folgen Jesus nach. Und ich kriege mit, wie sie die Kinder zum Teil im Ton wegschicken, weil die mal mit einem Plastikball gegen ihre Hauswand geschossen haben und da könnt ihr ein bisschen Putz runter. Das ist für mich nur ein Synonym, das ist für mich auch falsche Prioritäten. Was regt mein Herz wirklich auf? Regt mein Herz wirklich auf, dass Not in dieser Welt ist, dass Menschen Jesus noch nicht kennen? Regt das mein Herz aus? Bewegt das? Oder regt mein Herz auf, wenn vielleicht von meinem Putz am Haus was weg ist? Das sehe ich unter Wachsamkeit. Oder wenn ich mich mehr aufrege über einen Kratzer in meinem Mercedes, als darüber, dass Menschen aus der Ukraine jetzt hierher kommen und vielleicht wirklich nichts mehr haben und alles verloren haben. Das meine ich mit Prioritäten, wachsam sein, nochmal Gott zu fragen, sagen, ich stelle mein Leben nochmal auf den Prüfstand, egal ob ich 20 bin oder ob ich 70 oder 80 bin, Herr, du hast mir noch Lebenszeit gegeben, ich stelle das auf den Prüfstand, was soll mein Herz berühren und für was möchte ich dann auch meine Zeit und Kraft einsetzen? Ich kann jetzt dir nicht sagen, was das für dich in deinem Leben konkret bedeutet. Und nochmal, da bin ich weit, weit davon entfernt. Mir geht es nicht um ein frommes Workaholic, sondern mir geht es um grundsätzliche, wie gestalte ich mein Leben? Da sagt Paulus das dazu, nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht, das ist jetzt neuere Übersetzung, seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Das ist richtige Prioritäten setzen. Mal nicht nur mein Leben, ich lebe es jetzt halt einfach so weiter, sondern ich glaube, das ist immer wieder so wichtig im Lichte Gottes. Und wisst ihr, Dinge, die wir im Licht Gottes betrachten, Gott kommt mit seiner Sanftmut, mit seiner Liebe und er zeigt jedem, was das für ihn bedeutet. Aber die Frage ist, willst du da wachsam sein? Willst du da drauf achten? Damit könntest du ein bisschen spielen. Ich würde jetzt abschließend noch einfach kurz mich leiten lassen. Also, ihr Lieben, nehmt es mit. Aufruf zur Wachsamkeit. Das war noch der Thessaloniker Vers. Da heißt es im Thessaloniker Vers, 1. Thessaloniker 5, 6 bis 8. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen. Natürlich, ey, ich wünsche jedem, dass er gut schläft. Gut, hey, Gott hat ihn, ihr wisst, was damit gemeint ist. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern, sagt Paulus, lasst uns wachen und nüchtern sein. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Hey, diese Verse müsst ihr verstoffwechseln. Da reicht es nicht, das kurz in der Predigt zu hören. Lest nochmal diese 1. Thessaloniker 5, Vers 6, Kapitel 5, 6 bis 8. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Willst du wirklich nüchtern sein? Willst du wachsam sein? Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens, des Vertrauens. Des Glaubens in dem, was Jesus getan hat. Nicht in deine eigene Stärke, sondern in dem, was Jesus getan hat. Und angetan mit der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung. Halleluja, Jesus. Jesus, diese Welt braucht aufgeweckte Kinder Gottes. Wir sagen das manchmal so, oh, das Kind ist aber ein aufgewecktes Kind. Das ist vielleicht manchmal für die Eltern ein bisschen stressig, aber Herr, für dich ist es nicht stressig, wenn wir aufgeweckt sind, sondern das macht dir Freude. Das macht dir echt Freude. Und ich spreche das jetzt hier auch über das Christuszentrum hier in Bissingen aus. Vater, dass diese Gemeinde wirklich eine aufgeweckte Gemeinde ist. Eine Gemeinde, die wachsam ist und sich nie aus dem Vertrauen, aus dem Glauben, dass du Großes tun kannst, dass du durch sie Großes bewirkst, dass sie sich da nicht rauslösen lassen. Und wenn manchmal die Umstände auch dagegen sprechen, Herr, ich segne euch immer wieder mit dem Blick auf Jesus. Und wo vielleicht auch eure Not und euer Nichtverstehen euch zu dem einen führt, nämlich, dass ihr euch hineintreiben lasst in die Arme eures Jesus. Betende Menschen sind wachsame Menschen. Und ich segne euch da drin. Herr, dass diese Gemeinde bekannt ist als eine Gemeinde, die wachsam ist in der Liebe. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dort, wo etwas bereinigt werden sollte noch, dass du es jetzt einzelne Leute zeigst. Dass heute Morgen jetzt ein Punkt ist, wo du sagst, ich will diese Liebe zu deinem Bruder und seiner Schwester ganz neu in den Flow bringen. Das Bild einfach vom Rinnsal und dann weiter oben von dem Bach ist wie ein Stausee. Und da ist alles da. Gott hält von sich aus nie was zurück. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Von Gottes Seite hält nichts zurück. Aber dort, wo wir aufeinander zugehen, uns wieder in den Armen liegen, uns wertschätzen, uns nicht gegenseitig gleichgültig sind, sondern eine Zirkulation von Liebe, wie zwischen dir, lebendiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist in allererster Linie ist das eine Zirkulation von Liebe, wie so ein powerfuler Kreis, der hin und her und drum und um und hier zirkuliert. Und ich spreche aus nochmal eine neue Zirkulation deiner Liebe, auch zwischen den Generationen, lebendiger Gott. Halleluja. Und überführ uns dort, wo wir neu wachsam werden müssen an unserem Denken. Und ich spreche nochmal auch aus, eben das Prioritäten, was das für jeden Einzelnen heißt, sein Leben nochmal ganz neu in deinem Licht zu betrachten. Oh, Halleluja, Gott. Ich versiegle jetzt das, was in dem Gottesdienst geschehen ist. Und ich bete, dass wir es uns nicht rauben lassen, sondern dass wir weiter, dass du uns, Heiliger Geist, weiter daran erinnerst, auch vielleicht heute Nachmittag nochmal, wenn wir in unseren Hauskreisen drüber reden, wenn wir im Gebet sind, im Laufe der Woche. Herr, und gib uns den Mut, neue Entscheidungen zu treffen. Du sagst, seid wachsam. Das fordert uns heraus, auch einen Response zu geben, Herr. Aber danke, dass du in allem hilfst und in allem mit dabei bist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.